Herr, ich danke dir so sehr für diesen Tag, dass wir zusammenkommen können unter deinem Wort. Danke für alle, die ja hier sind, an diesem Raum auch. Und ich möchte dich echt bitten, Herr, dass du unser Herz jetzt öffnest für dein Wort, dass wir ja ein Herz kriegen für dein Wort und auch ein Wort für unser Herz. Sprich du und ja, zeig uns irgendwas, was uns heute Morgen ermutigen kann, ja, mit dir weiterzugehen und dir nachzufolgen. Amen. Ich möchte heute Morgen eine Frage stellen, und zwar, was war bisher deine größte Erkenntnis in deinem Glaubensleben? Ist jetzt vielleicht schwierig, so mal kurz zu sagen, ihr könnt die Frage gerne auch mitnehmen in die nächsten Tage. Was war deine vielleicht größte Erkenntnis in deinem Glauben? Als ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, da ist mir eins wie Schuppen von den Augen gefallen, nämlich, dass es vor Gott überhaupt nicht um meine Anstrengung geht, nicht um meine Leistung, nicht um möglichst viele gute Taten oder irgend sowas, sondern dass alles, wirklich alles auf Jesus ankommt, was er am Kreuz schon für mich gemacht hat und dass er sein Leben jetzt in mir leben will. Ich finde es nämlich ein komplett anderer Deal. Das heißt, nicht ich verausgabe mich irgendwie, um Gott zu gefallen oder für ihn zu leben, sondern er erfüllt mich mit sich selber, um das Leben zu leben, das ihm gebührt. Und ich finde, das ist eine richtig gute Botschaft. Und ich liebe den Satz, den Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Also es ist vollbracht, er hat alles gemacht für mich und es gibt nichts, was ich hinzufügen müsste aus eigener Kraft, außer das für mich gelten zu lassen und allein auf ihn zu vertrauen. Diese Erkenntnis hat mein Leben wirklich verändert. Und ich merke über die Jahre, dass es manchmal gar nicht immer nur mal neuere Erkenntnisse in meinem geistlichen Leben braucht, sondern dass man mal echt so diese Wahrheiten, die wir schon erkannt haben, dass es darum geht, dass wir uns daran wieder und wieder erinnern und dass wir das wirklich so anwenden in unserem Leben. Also dass es ganz, ganz tief reingeht und wir fröhlich in diesen Wahrheiten leben. Unsere Einheit jetzt hat den Titel He Makes Us What We're Not. Und ihr merkt vielleicht an diesem Titel, ich mag Englisch. Zum einen aufgrund meiner Geschichte mit den Fackelträgern, als ich war am Bodenseehof auch auf Bibelschule für 6 Monate. Es leuchten ganz viele Augen hier. genau, und da kommen Studenten aus der ganzen Welt und ist englischsprachig. Also da ist bei mir ein bisschen was hängen geblieben. Und ich finde, manchmal kann man was auch auf Englisch viel besser sagen als auf Deutsch. Aber der Hauptgrund für diesen englischen Titel ist, dass dieser Slogan aus dem Mund eines Amerikaners stammt. Also, he makes us what we're not. Oder zu Deutsch, hört sich auch gut an, nicht ganz so gut. Er macht uns zu dem, was wir nicht sind oder aus uns selber sein können. Und diesen Satz, den habe ich in einem Video aufgeschnappt. Den hat Dallas Jenkins gesagt. Das ist der Produzent der Jesus-Serie The Chosen. Und als ich den Satz gehört habe, das war für mich voll, ich habe nochmal zurückgespult, um den Satz nochmal zu hören, weil es für mich irgendwie voll reingehauen hat. Genau, The Chosen ist eine Serie, kennt die irgendjemand von euch schon? Mhm. Genau, die gibt es inzwischen sogar auf Netflix und auch kostenlos in der gleichnamigen App. Also könnt ihr euch mal angucken. Das ist eine Serie über das Leben von Jesus, die in den letzten Jahren produziert wurde und wird. Und insgesamt sollen 7 Staffeln geben und jetzt gibt es schon 3 und 2 davon auf Deutsch. Und was mich an der Serie so begeistert ist, also irgendwie so diese Szenen zu sehen und da so richtig einzutauchen, das malt mir einfach Jesus vor Augen und ich habe in vielen Szenen festgestellt so, boah, das macht mich Jesus mehr lieben. Und ich finde, das ist was, eine ganz hohe Qualität. Also die Szenen, ich finde die total berührend und man kriegt ganz viel mit von Kultur und Leben damals. Und man sieht die Jünger und ich fand es schon immer total spannend, in die Geschichten der Jünger einzutauchen und zu sehen, wie Jesus in ihrem Leben gewirkt hat. Und ja, auch zu sehen, wie er ihnen immer so einen viel größeren Sinn gegeben hat und ihr Leben für seine himmlischen Ziele gebraucht hat. Denn allen Irrungen und Wirrungen unserer Zeit zum Trotz, daran hat sich nichts geändert. Jesus lebt und er hat einen Sinn und ein Ziel für unser Leben. Er hat die Jünger berufen und er hat auch dich berufen, ihm nachzufolgen. Er hat ja, die Jünger mit seinem Leben erfüllt und er will auch dich erfüllen mit seinem Leben, um in dir und durch dich in diese Welt zu wirken. Okay, seid ihr ready, dass wir in eine Szene eintauchen? Noch da? Okay. Und zwar gehen wir zurück zu den Anfängen der Apostelgeschichte. Und auch da wärmste Empfehlung, dieses Buch mal zu lesen. Mich berührt es immer sehr. Und wir tauchen in eine Geschichte ein, die spielt nach der Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus und nach Pfingsten. Es geht um zwei der Jünger. Und in Emojis sieht die Geschichte so aus, wie auf eurem Platz liegt oder daneben sitzt so irgendjemand von euch, hat so ein Schnipsel. Knobelt doch mal kurz und überlegt, um welche Geschichte es sich handeln könnte. Okay, wer würde sagen, wir haben es rausgekriegt? Das war einfach. Du! Perfekt! Nein. Okay, ich erzähle es euch, dann könnt ihr gucken, ob ihr richtig liegt. Willst du noch raten? Ah, okay, warte, stopp, das reicht. Ich muss ja noch was erzählen, sonst ist ja hier schnell vorbei. Okay, also ihr könnt mal gucken jetzt so, was ihr vielleicht rausgekriegt habt. Hier habe ich gehört am Schluss, ja, Ketten, am Schluss sitzen sie auf jeden Fall irgendwo gefangen. Wer weiß. Also, Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Tempel, um zu beten. Soweit so gut, das habt ihr vielleicht noch rausgekriegt. An der Pforte sitzt ein Mann, der schon sein ganzes Leben lang gelähmt ist. Er bettelt, um damit irgendwie über die Runden zu kommen. Als er die Jünger um Geld bittet, schauen sie ihn an und Petrus sagt, vielleicht wisst ihr es, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und Halleluja, der Gelähmte richtet sich tatsächlich auf und kann auf einmal gehen. Und alle, die es mitbekommen, loben Gott. Da immer mehr Menschen zusammenlaufen, nutzt Petrus die Chance, um über Jesus zu reden und klarzumachen, durch wen dieses Wunder hier geschehen ist. Und wie es weitergeht, lese ich euch vor aus Apostelgeschichte 4, 1 bis 13. Ihr dürft gerne eure Bibel aufschlagen oder euch bewusst dafür entscheiden, einfach nur zuzuhören. Manchmal bringt es ja auch draus, wenn man eine andere Übersetzung hat. Während sie, also die beiden, aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen. Du hattest recht. Denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5.000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten. Auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Also alles, was Rang und Namen hatte im Prinzip. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie: Durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ja, krasse Situation. Die beiden, die helfen einem Mann. Ein von Geburt an gelähmter Mann kann wieder gehen. Also hier passiert ein Wunder. Das ist ja eigentlich so krass. Und die fromme Elite, die hat nichts anderes zu tun, als Petrus und Johannes ins Gefängnis zu werfen und zu verhören. Das erinnert mich an die Worte, die Jesus zu seinen Jüngern schon gesagt hatte, in Johannes 15, Vers 20. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie auch euch verfolgen. Haben Sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden Sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Also eigentlich ist es keine Überraschung, was hier passiert, weil Jesus hat es ja schon angekündigt. Aber was hier wirklich interessant ist, haben wir nicht vor der Kreuzigung noch so einen Petrus gesehen, der in der ersten brenzlichen Situation einbricht, der, wenn er unter Druck kommt, behauptet, dass er Jesus gar nicht kennt Also das muss man sich ja eigentlich mal geben, ne? War ja da so mit Jesus. Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Wurde er nämlich von einer Dienerin gefragt. Ich bin's nicht, war seine Antwort damals und das sogar dreimal. Ja, und hier sehen wir einen ganz anderen Petrus, der sich vor eine Menschenmasse stellt und über Jesus redet. Und, jetzt kommt's, der, als er von den Obersten von Israel verhört wird, das ist das Gremium, das vor dem Jesus selber circa 60 Tage vorher stand und das ihn an die Römer ausgeliefert hat, damit er gekreuzigt wird. Also das ist quasi die Instanz, die über Leben und Tod entscheidet. Und vor denen steht er und nimmt kein Blatt vor den Mund. Also stell dir mal vor, du stehst vor denen. Ja, ich finde, über Jesus zu reden in seinem Hauskreis oder Jugendkreis oder so, das ist ja, also ist manchmal auch schon eine Überwindung. Aber in der Situation, das ist schon eine andere Nummer. Aber Petrus spricht in so einer Autorität. Er bekennt sich zu Jesus und sagt denen ins Gesicht, dass sie in keinem anderen das Heil finden, dass kein anderer Name unter dem Himmel uns gegeben ist, in dem wir gerettet werden sollen. Und das ist ja genau das, was sie nicht geglaubt und nicht erkannt haben, obwohl sie eigentlich ihr ganzes Leben lang diese Schriften studiert haben. Und wäre diese Konfrontation mit der Wahrheit nicht schon genug provokant für diese gelehrten Männer, dann setzt Petrus auch noch eins obendrauf und sagt, dieses Wunder übrigens ist geschehen durch den Mann, den ihr gekreuzigt habt. Also das ist harter Tobak. Keine Spur von Vorsicht oder Diplomatie, einfach in your face. Und dabei weiß Petrus, was auf dem Spiel steht. Also er hat ja mit eigenen Augen alles gesehen, was die mit Jesus gemacht haben. Aber hier keine Spur von Angst, keine Verleugnung, kein Rausreden. Petrus, what happened? Was ist da denn passiert? Ja, was ist passiert? Die Auferstehung, Zeit mit Jesus, Pfingsten, Holy Spirit. Der Heilige Geist hat ihn erfüllt, sodass er jetzt nicht mehr den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit in sich trägt. 2. Timotheus 1, Vers 7. Wow, was für eine Veränderung. Aus dem ängstlichen und eingeschüchterten Petrus ist der Fels geworden, auf den Jesus seine Gemeinde baut. So krass. Und dann wird erzählt, dass nachdem das Wunder passiert ist und Petrus zu den ganzen Leuten geredet hat, dass die Zahl allein der Männer in der Gemeinde auf 5000 steigt. Und ein Kapitel vorher wurde schon berichtet, dass da 3000 Leute zum Glauben gekommen sind nach seiner Predigt. Also was für ein krasses Gemeindewachstum. Und ich glaube, wir kriegen so eine leise Ahnung davon, was Gott zu tun vermag, selbst mit einem Petrus, der zuvor gescheitert ist. Weil unsere Zerbrochenheit ist nie ein Hindernis für Gott. Niemals. Und das Auftreten von Petrus und Johannes, das hat auch die Leute vom Hohen Rat geflasht. Das hatten sie überhaupt nicht erwartet. Und ich liebe den Vers, den letzten Vers in diesem Abschnitt, wo es heißt, als sie aber, also diese ganzen gelehrten Männer, die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Dass sie so überzeugt und furchtlos auftreten, ist das eine. Das andere ist aber, was sie von sich geben. Also wirklich, die reden mit einer Klarheit, mit einer Autorität. Sie haben mit der Schrift argumentiert und das auf eine Art und Weise, wie es eigentlich unmöglich ist, für, wie es hier heißt, ungelehrte, einfache Leute. Und es war ja auch so. Also Petrus und Johannes waren definitiv keine Schriftgelehrten. Sie waren Fischer. Nicht studiert und eigentlich genau genommen niemals gut genug, überhaupt von dem Rabbi erwählt zu werden, ihm zu folgen. Oder jetzt vor anderen zu stehen und andere zu lehren. Das ist ja auch total paradox. Also das muss man sich mal vorstellen, diese Situation. Da stehen die gelehrtesten Leute der damaligen Zeit, die haben jahrelang das Alte Testament studiert und doch das Entscheidende nicht erkannt. Und in Gottes Gnade werden sie jetzt erneut von Fischern darauf hingewiesen, wer Jesus ist. Und es gibt noch ein witziges Detail. Wisst ihr, was da für ein Wort im griechischen Urtext steht für ungelehrte Leute? Also da steht Idiotes. Genau, ich muss jetzt nicht übersetzen, was man heutzutage unter dem Wort versteht. Also tatsächlich vom Griechischen her ist es jetzt nicht ganz die Bedeutung, die wir haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass für die Schriftgelehrten Petrus und Johannes akademisch gesehen Idioten waren. Also eigentlich rein menschlich gesehen, aber eben nicht nach dieser Begegnung. Nicht nach dem, was sie davon sich gegeben haben. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das ist eine Hammererklärung, finde ich. Also ich liebe das. Sie sind mit Jesus gewesen. Er macht den Unterschied. Er hat diese Veränderung bewirkt. Sein Leben und Wirken in ihnen. Sein Geist. Sodass es einem hohepriesterlichen Rat einfach mal die Sprache verschlägt. Das ist unser Herr. Er sprengt jegliche Grenzen und Maßstäbe. He makes us what we're not. Er macht uns zu dem, was wir nicht sind oder aus uns selber sein können. Jesus hat die Jünger nicht in erster Linie nach ihren Fähigkeiten ausgesucht. Er hatte ganz andere Kriterien. Er hat nicht die Besten der Besten genommen und ihm waren auch ihre schulischen Leistungen egal. Und ich habe mir dann überlegt, vielleicht hat Jesus genau solche Jünger ausgesucht, die eben nicht so viel auf ihre eigenen Fähigkeiten sich einbilden, sondern die auf ihn vertrauen, weil sie wissen, dass sie ihn brauchen, weil es eben nicht auf ihre eigene Kraft ankommt, sondern auf ihn. Wir leben in einer Zeit, wo es einfach ja ständig auf das ankommt, was wir irgendwie so abliefern, also in Schule, Studium, Job, in den sozialen Medien. Ich habe immer das Gefühl, man muss immer sich profilieren, immer zeigen, wer man ist, immer irgendwie geben. Und ich finde es so Hammer, dass es bei Gott anders ist. In unserem Glauben ist es anders. Wir leben immer von dem, was wir zuerst empfangen von Gott. Wir leben von seiner Gnade, seiner Treue, seiner Erwählung, seiner Liebe, seiner Vergebung. Charles Spurgeon hat mal gesagt, mein Glaube ruht nicht in dem, was ich bin oder sein werde. Nicht in dem, was ich fühle oder weiß, sondern in dem, was Christus ist. In dem, was er getan hat und was er für mich tut. Ich sage es nochmal. Mein Glaube ruht nicht in dem, was ich bin oder sein werde. Nicht in dem, was ich fühle oder weiß, sondern in dem, was Christus ist. In dem, was er getan hat und was er für mich tut. Jesus hat die Jünger über 3 Jahre in eine Charakter- und Lebensschule genommen und sie dann ausgestattet mit allem, was sie gebraucht haben für ihren Dienst. Er hat sie mit dem Heiligen Geist erfüllt, um selbst in ihnen die Kraft zu sein. Wenn Jesus uns beruft, dann stattet er uns auch aus. Das haben wir auch vorher schon in den Zeugnissen gehört. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Ja, ich habe vorher schon mal kurz gesagt, dass ich nach meinem Abi in Äthiopien war. Ich habe irgendwie so voll das Herz für Afrika gekriegt in der Zeit vor meinem Abi. Und ich wusste dann, ich will einen Missionseinsatz machen und habe mich fleißig bei Coworkers beworben. Aber menschlich gesehen gab es einige Hürden bei mir. Und zwar, ich war sehr schleckig. Also ich hatte ein bisschen Angst, ob ich in Afrika überleben würde. Und dann hatte ich noch Angst vor Schlangen. Und ich weiß gar nicht, warum ich so eine Angst davor hatte, aber meine Vorgängerin hat mir davon berichtet, dass es sehr viel geregnet hat in dem Jahr und dass sie sehr viele Schlangen gesehen hat. Und ich war einfach so, genau, ich wollte da eigentlich dann doch nicht so gern hin. Und ich war ein absoluter Kandidat für Heimweh. Also ich dachte, boah, wenn ich da hingehe, wahrscheinlich würde ich das halbe Jahr irgendwie heulen oder sowas. Genau, ich bin da mit riesengroßer Vorfreude irgendwie, aber auch so mit einer Unsicherheit aufgebrochen in dieses Abenteuer. Und ich habe echt erleben dürfen, was in diesem Vers, wie es heißt, treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Und zwar, ich bin in eine Familie gekommen, in der ich mich total wohl gefühlt habe. Also ich war als Lernhelferin dort. Das war schon mal richtig cool. Dann das mit dem Essen war wirklich nicht so schlimm. Ich wurde gut versorgt und mit der Zeit mochte ich sogar das äthiopische Nationalgericht Injera. Das ist so ganz säuerlich und ich habe 2 Monate gebraucht, um es zu mögen. Aber dann mochte ich es und habe es mir auch meistens bestellt, wenn wir irgendwie auswärts gegessen haben. Dann, was noch richtig cool war, ich habe ein trockenes Jahr erlebt. Ich habe nur eine einzige Schlange vom Fenster aus gesehen, also aus sicherer Entfernung. Also es war alles gut. Und das ist für mich wirklich ein Wunder, ich hatte keinen einzigen Tag Heimweh in diesem ganzen Jahr. Und das ist für mich wirklich, also hatte ich überhaupt nicht erwartet. Und genau, treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Ich habe das damals wirklich so erlebt. Und trotzdem möchte ich erwähnen, dass Gott nicht immer alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Also Petrus und Johannes saßen in der Nacht im Gefängnis. Das ist ein Fakt. Er räumt nicht immer das Feld für einen. Und manchmal mutet er uns auch ganz schön was zu. Ja, ich weiß es durch verschiedene Krisen in meinem eigenen Leben, dass es nicht so ist, dass wenn man Jesus hat, dass dann immer alles nur flutscht und läuft. Man kämpft mit Zweifeln, man fühlt sich enttäuscht, man erlebt Verluste und manchmal gibt es auch Fragen, die bleiben offen. Aber was genauso wahr ist, dass Gott treu ist. Unser Leben ist manchmal holprig und steinig. Jesus hat uns auch nie versprochen, dass es immer nur einfach sein wird. Was er aber versprochen hat, ist... Was hat er versprochen? Genau, Amen. Dass er immer bei uns ist, das hat er versprochen. Ja, und das macht den Unterschied. Absolut. Ja, das wird im Leben von Petrus und Johannes deutlich, dass Jesus den Unterschied macht in dieser Szene vor dem Hohen Rat, die wir schon angeguckt haben, aber auch in den Berichten der Evangelien. Ja, über den Petrus haben wir ja schon gesprochen. Aber da war ja noch ein Jünger dabei, der gar nicht zur Sprache kam. Habt ihr das gemerkt? Da war immer nur der Petrus irgendwie am Reden. Und ich finde, es ist ja auch oft so. Es gibt so die Sprecher in der ersten Reihe und dann gibt es noch die Leute in der zweiten Reihe. Die werden manchmal übersehen, entweder weil sie nicht gefragt werden oder weil andere vorpreschen oder weil sie lieber im Hintergrund aktiv sind. Und dabei sind sie genauso wichtig. Also was sie machen fürs Reich Gottes, ist genauso wichtig. Und falls du ein Mensch in der zweiten Reihe bist in manchen Bereichen, Gott sieht dich. Weil wenn es nur Sprecher wie Petrus geben würde, dann würde in der Gemeinde viel fehlen von all den Diensten, die es da auch noch gibt. Also wie würden unsere Gemeinden aussehen ohne Leute, die einen in den Arm nehmen oder einen trösten oder für einen beten oder die stundenlang aufbauen für eine Veranstaltung oder für den guten Ton sorgen oder Kuchen backen? Ist auch wichtig. Genau, also die sieht man oft nicht, aber genau. In der kommenden Woche, wenn du eine Person aus der zweiten Reihe triffst, sag doch mal Danke und signalisier, du bist gesehen. Ja, also keine Ahnung, ob Johannes erste, zweite Reihe war, extra introvertiert, aber Fakt ist, dass er hier gar nicht zu Wort kommt und dass er auch eher, also dass eher über Petrus geredet wird in Bibelarbeiten und Predigten, habe ich so den Eindruck. Dabei, ich finde, da gibt es einige Schätze zu heben in seinem Leben. Deswegen schauen wir doch mal genauer hin. Was wissen wir denn so über Johannes? Sag ich auch schon Petrus. Wer ist dieser Johannes? Was wissen wir über ihn? Also er wird in den Evangelien meist zusammen mit seinem Bruder Jakobus erwähnt. Und zwar zusammen als Söhne des Zebedäus. Die hatten am See Genezareth zusammen mit Petrus ein Fischerbusiness, bis Jesus kam und sie eben zu seinen Schülern machte. Johannes hat später das nach ihm benannte Evangelium geschrieben, sowie die drei Johannesbriefe und die Offenbarung. Und von wegen ungebildet, also das Johannesevangelium ist ein theologisches und dichterisches Kunstwerk aus meiner Sicht. Lest mal das erste Kapitel, dann genau, können wir weiterreden. Und tatsächlich war Johannes zusammen mit seinem Bruder und Petrus einer der drei engsten Jünger von Jesus. Die durften manchmal so bei besonderen Special Events dabei sein. Also zum Beispiel bei der Auferweckung der Tochter des Jairus, auf dem Berg der Verklärung oder im Garten Gethsemane, als Jesus vor seiner Kreuzigung gebetet hat. Jesus hat die drei besonders gebrieft. Die durften ganz besonders nah bei ihm sein und sie gelten als die Grundsäulen der jungen Gemeinde. Es gibt allerdings die ein oder andere Geschichte über Johannes, wo man sich denken könnte, Moment mal, Jesus, mit diesem Bruder Gemeinde bauen, bitte nicht. Und zwar wird uns folgende Begebenheit in Lukas 9 erzählt. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten, also von Jesus, und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihre Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, so wie auch Elia es getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Boah, also Johannes war schon einer von der harten Sorte. Gleich mal Feuer auf eine Stadt runter zu beten, das ist ja schon ein bisschen hardcore. Also der hatte wirklich Temperament. Und Jesus hatte für die beiden auch einen Spitzname. Was für einen Spitzname könnte man solchen Brüdern geben, die immer so ein bisschen Feuer haben? Hat jemand eine Idee oder weiß es jemand? Donnersöhne, genau. Also nach dieser Geschichte zu urteilen, ein ziemlich passender Name, sie Donnersöhne zu nennen. Jetzt habe ich mal eine Frage, gibt es hier im Raum auch Leute, mit denen man mal so ein bisschen das Temperament durchgeht, vielleicht nicht ganz mit Feuer oder so, aber man kann sich ja auch mal irgendwie öfters über irgendwas aufregen, also da bin ich auch dabei. Ja, es gibt noch eine andere Geschichte, die ein bisschen Einblick gibt in das Innenleben von Johannes, und zwar Markus 10. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich für euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Ja, können wir uns nicht vorstellen, oder? Unter den 12 Jüngern wollen ausgerechnet die Donnersöhne in der Herrlichkeit links und rechts von Jesus sitzen. Alles klar. Also so ein bisschen arrogant und überheblich scheint Johannes vielleicht auch zu sein. Das kennen wir natürlich alle gar nicht, gell? Also nein, keiner von uns ist überheblich oder arrogant oder manchmal ein bisschen zu arg von sich selber überzeugt. Okay, das waren jetzt so ein paar Ausschnitte. Also es wird natürlich auch noch anderes über Johannes erzählt. Interessant ist, das wird von anderen über ihn erzählt und zu Beginn und während er mit Jesus unterwegs ist. Es ist so, dass alle Schriften, die Johannes geschrieben hat, das sind die zuletzt geschriebenen im Neuen Testament. Also man kann annehmen, das ist so Richtung Lebensende von Johannes. Und so mit dem Alter wird man ja weise und schaut vielleicht so aufs Leben zurück. Und jetzt können wir mal gucken, was ist denn da zu finden über vielleicht, wie er sich verändert hat, was er vielleicht gelernt hat. Und man könnte tatsächlich denken, Johannes ist so demütig geworden, dass er sich nicht mal mehr selber erwähnt. Also nirgends im Johannesevangelium taucht sein eigener Name auf. Könnt nachgucken, das stimmt. Also wow, der hat doch echt was gelernt in Sachen Demut, oder? Und dann das. Er kommt nämlich schon vor und wisst ihr, wie er sich bezeichnet? Der Jünger, den Jesus liebte. Ja, will er damit etwas sagen? Von den 3 engen Jüngern war ich der Liebling. Ich saß neben Jesus beim Abendmahl, Johannes 13, 23, vielleicht dann ja auch im Königreich. Ich war bei der Kreuzigung dabei als einzig treuer Jünger, Johannes 19, 26. Und ich habe Jesus erkannt am See nach der Auferstehung. Alle anderen haben es nicht gecheckt, Johannes 21, 7. Außerdem durfte ich alle anderen überleben. Ja, so könnte man das verstehen. Demut? Nicht so. Aber könnte man es nicht auch so deuten? Ich war echt überheblich bis zum Gehtnichtmehr. Ich dachte, ich hab's drauf, Aber ich habe gelernt, es geht gar nicht um mich. Es ist nicht wichtig, was ich kann, sondern es geht um Jesus, wie er mich sieht und was er mir gibt. Und darum will ich meine Identität nicht länger selber bauen, sondern meine Identität in Jesus sehen. Ich bin der, der von Jesus geliebt ist. Ich bin geliebtes Kind Gottes, Johannes 1, Vers 12. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, Vers 6. Er ist mein Leben. Er ist der Weinstock, ich bin die Rebe und ohne ihn kann ich nichts tun, Johannes 15, Vers 5. Dass er mir Identität und Wert gegeben hat, dass er mich mit seinem Leben erfüllt hat, das hat mir so gut getan, dass ich immer in seiner Nähe sein wollte. Ich wollte neben ihm sitzen, ihn in seiner letzten Stunde am Kreuz nicht alleine lassen, auch wenn es mich das Leben gekostet hätte. Er ist mein Ein und Alles geworden. Und als das Fischwunder am See erneut passiert ist, wusste ich, das kann nur Jesus sein. Nur er macht aus hoffnungslosen Fällen etwas. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich war ein Donnersohn mit einem harten Herzen und er hat mich nicht aufgegeben. Er hat mich dennoch geliebt und mich angenommen. Seine Liebe hat mein Leben verändert. Das war jetzt fiktiv von mir, aber ich sage euch, wie ich da drauf komme. Keiner hat mehr über Gottes Liebe geschrieben als Johannes. Keiner hat sich als Jünger bezeichnet, der von Jesus geliebt ist. Das Thema Liebe, das durchzieht wirklich alle seine Schriften. Ist das nicht eine schöne Erkenntnis? Ich bin ein Jünger, den Jesus liebt. Dass Gott uns liebt, das ist pure Wahrheit. Aber ist das nur ein Wissen oder ist das auch das, was unser Herz glaubt? Ich habe eine Testfrage für dich. Überleg mal, wie ist der Blick von Jesus, wenn er dich anschaut? Ich habe mir festgestellt, irgendwann mal mit Schrecken, dass ich gemerkt habe, ich denke, dass Jesus mich kritisch anschaut. Aber nein, das stimmt nicht. Sein Blick ist voller Liebe. Und ich stelle mir dann mal so vor, boah, wenn wir irgendwann in der Ewigkeit sind und Jesus direkt gegenüberstehen und in seine Augen gucken, das muss überwältigend sein, das muss das Schönste sein, weil ich glaube, vielleicht wir erst dann so richtig checken, wie sehr er uns liebt, wie sehr wir geliebt sind. Als Jesus Johannes berufen hat, da war er ein Donnersohn, ein ungeschliffener Diamant. Und Jesus hat aus ihm etwas gemacht, einen Diamant zu seiner Ehre, den Apostel der Liebe, der gar nicht anders konnte, als ständig von der Liebe Gottes zu reden und zu schreiben, weil er diese Liebe eben selber erlebt hat. Und wenn Jesus das für einen Johannes tun kann, dann auch für uns. Ja, was ist unsere Aufgabe in dem Ganzen? Ist es unsere Aufgabe, uns anzustrengen, uns zu verändern? Nein, ich denke nicht. Also das, was in unserem Leben heranwachsen soll an Veränderung und Frucht, ich glaube, das kann man gut vergleichen mit anderen Früchten. Also wie wächst Frucht? Indem der Baum sich anstrengt. Habt ihr schon mal einen Baum gesehen, der sich anstrengt, dass er Frucht bringt? Sondern der Baum, der muss sich auf seine Wurzel besinnen. Und wenn er aus dieser Kraft lebt und wenn er mit dieser Kraftquelle verbunden bleibt, dann wird Frucht entstehen. Das passiert dann so quasi fast nebenbei. In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also meine Verantwortung ist, in Jesus zu bleiben. Also diese Verbindung zu meinem absoluten Fokus zu machen. Und sein Geist macht in mir dann den Rest. Und der Heilige Geist, der hat ganz schön viele Wege und Mittel, wie er Frucht und Veränderung in uns bewirken kann. Die Leute vom Hohen Rat, die haben ja gesagt, und sie erkannten, dass, oder über die wird gesagt, und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Also dieses Sein mit Jesus, darauf kommt es an. Sei mit Jesus, folg ihm nach, red mit ihm, lies sein Wort und lern auf ihn zu hören. Ja, und ich glaube, dass wenn Jesus den überheblichen Johannes berufen und gebraucht hat, um seine Gemeinde zu bauen, dann gibt es für mich Hoffnung und für jeden von uns, denn ich bin kein bisschen besser. Ich verstecke es vielleicht nur besser als Johannes oder eben auch nicht. Wir alle brauchen die Gnade von Jesus. Und dass er Johannes nicht gefeuert hat, macht mir Mut. Und dass er auch an Petrus festgehalten hat, als er es verbockt hat, auch. Jesus hat die beiden nicht aus dem Team geschmissen und Jesus wirft auch uns nicht aus seinem Team, wenn wir es verbocken. Und das tun wir alle ständig. Ich finde diesen Vers so tröstlich, 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir auch untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist treu, er bleibt dir treu, das ist sein Wesen. Gott sei Dank. Das ist die absolut Riesenzusage über unsere Nachfolge und über unserem Leben. Jesus hat uns nicht erwählt, weil wir so toll sind, sondern weil er das Potenzial hat, uns zu dem zu machen, was ihm die Ehre gibt. Er hat jeden von uns erwählt, trotz Überheblichkeit, trotz irgendwelcher Dinge, wo wir eigentlich irgendwie vielleicht nicht so die besten Nachfolger wären. Aber er hält an uns fest, auch wenn wir mal hinfallen. Du bist ein Jünger und eine Jüngerin von Jesus geliebt. Das ist deine Identität. Aus dem Petrus mit der großen Klappe und der riesen Menschenangst wurde ein feuriger Prediger voller Gottesfurcht. Und aus dem Donnersohn Johannes ein Botschafter der Liebe. He makes us what we're not. Zu was wird Jesus dich machen? Ich denke, du kannst gespannt sein. Ich bete noch. Herr, ich danke dir für diese Geschichten von diesen Jüngern, wo wir so sehen können, wie du in ihrem Leben gewirkt hast und wie du ja, aus Charakteren, die wirklich ja, voller Eifer und Energie waren, ja, solche mega Werkzeuge für dich gemacht hast. Ich danke dir, dass ja, da, wo wir heute sind, dass du genau mit dem uns freudig annimmst und mit uns dich auf den Weg machst. Und du hast so viel Potenzial für unser Leben in allen Bereichen und ich bin so gespannt, da mehr und mehr davon zu sehen. Ich danke dir, dass du treu bist, Herr, und ja, dass du mit uns gehst und ja, selber die Kraft in uns sein willst für ja, all das, was unser Leben braucht. Und ich bete, dass du ja, jeden von uns segnest und ja, dass wir wirklich erleben können, dass du uns zu dem machst, was wir nicht sind oder aus uns selber sein können. Ja, wir preisen dich, Herr. Amen.